Hast du je darüber nachgedacht, wie die kleinen täglichen Entscheidungen dein Leben wirklich verändern können? Was, wenn es nicht die großen, einmaligen Momente sind, die den Unterschied machen, sondern die kleinen Gewohnheiten, die wie Tropfen auf einen Stein fallen? Vielleicht denkst du dir jetzt, wie ein Tropfen auf einen Stein fallen. Naja, jeder Tropfen, so winzig er auch sein mag, verändert irgendwann die Form des Steins. Und so ist auch die Macht der Gewohnheit. Die kleinen Dinge verformen irgendwann eben auch riesengroße Sachen in deinem Leben. Und in dieser Folge des neuen Soul Talks spreche ich mit meinem Soul Buddy Steffen Kirchner über die winzigen, aber mächtigen Veränderungen, die über die Zeit hinweg eine erstaunliche Wirkung entfalten können. Was passiert, wenn wir uns bewusst für diesen Tropfen entscheiden oder für diese mehreren Tropfen, anstatt sie ungenutzt verstreichen zu lassen? Steffen und ich werfen einen Blick auf die Psychologie hinter Gewohnheiten, was uns wirklich motiviert und wie wir durch die kleinsten Schritte unseres Lebens in eine völlig neue Richtung lenken können. Also, bist du ready, deine täglichen Routinen und Standards vielleicht mal zu hinterfragen und herauszufinden, wie du durch einfache Veränderungen Großes bewirken kannst? Wie der kleine winzige Tropfen, der den Stein höhlt. Also, dann bleib dran. Let's go. Intro.
Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul.
Talk.
So, mein lieber Freund, du hattest heute ein Spezialthema dir gewünscht, so kurz vor knapp. Über was wir sprechen sollen. Hast du da eine persönliche Bewandtnis dazu oder gibt es da gerade einen aktuellen Vorfall oder wie bist du denn auf das Thema gekommen?
Naja, ich war tatsächlich einfach gerade im Training und bin vom Training nach Hause gefahren und habe mir dann so meinen Tag mal so angeguckt, auch die Tage zuvor und ich fühle mich gerade sehr, sehr ausgeglichen und sehr, sehr gut. Und dann habe ich mir auf dem Heimweg jetzt gerade Gedanken gemacht, was ich denn eigentlich so den ganzen Tag mache. Und da ist mir aufgefallen, wenn ich da wirklich mal ganz tief ins Detail reinschaue, dass ganz viel immer das Gleiche ist. Mhm. Und das heißt, es sind Dinge, die mache ich immer wieder. Also die berühmten, ne, Gewohnheiten, diese Standards, die man halt einfach so macht. Mhm. Und ich habe für mich gemerkt, dass ich auch ganz lange Zeit ganz andere Standards hatte. Mhm. Also wo ich ganz andere Dinge gemacht habe, als ich sie jetzt mache. Und da war ich weder so gesund wie jetzt, noch vielleicht auch so innerlich ruhig und ausgeglichen. Und auch meine Lebensfreude war nicht so hoch wie jetzt. Mhm. Obwohl mein Tag ja auch nur 24 Stunden hatte, ne? Aber ich habe halt einfach andere Dinge gemacht. Und solche Dinge wie eben jetzt vom Training nach Hause zu fahren und gerade schon in der Sauna gewesen zu sein am Morgen und kalt geduscht zu haben und meinen Körper bewegt zu haben, das war zum Beispiel jetzt auch lange Zeit keine Gewohnheit von mir. Und mittlerweile ist es eben eine Gewohnheit. Das haben wir ja auch schon mal besprochen. Und dann ist mir aufgefallen, wie krass eigentlich so diese kleinen Dinge, die man jeden Tag eigentlich vielleicht manchmal auch unbewusst tut. Und da, ich glaube, das ist auch für mich Anstoß dieses Soul Talks, dass es eben von unbewusst zum Bewussten wird. Mhm. Na, weil ehrlich gesagt, auch die Dinge, die mir jetzt gut tun, die haben sich halt so ergeben. Und erst jetzt, als ich drüber nachgedacht habe, wurden die so bewusst. Ach ja, krass, stimmt. Das mache ich eigentlich auch jeden Tag und das ist eigentlich eher zuträglich zu einem freudigen, glücklichen Leben. Und ich glaube, das ist die Frage. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr kraftvolle Frage. Ist es zuträglich oder bringt es mich eher weg von dem Leben, das ich führen möchte? Und das definiert ja jeder für sich anders.
Mhm. Ja, stimmt, genau. Und ich glaube, so bei den Gewohnheiten ist es ja so, eigentlich so wie du sagst, Gewohnheiten zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie uns größtenteils eben tatsächlich nicht bewusst sind. Und
Genau.
da gibt es ja diese berühmten 4 Stufen der Kompetenz, ne? Also alles geht ja los mit der sogenannten unbewussten Inkompetenz. Also das heißt, ich kann irgendwas nicht. Also im Sinne der Gewohnheiten wäre das ja dann eigentlich zum Beispiel eine negative Gewohnheit. Ich mache also etwas, was ich eigentlich nicht tun sollte oder was mir eben nicht gut tut, wie du das sagst, dass meinem Lebensglück oder wie auch immer Gesundheit nicht zuträglich ist. Mir ist das aber völlig unbewusst sozusagen. Ich weiß gar nicht, was ich alles mache, was nicht gut ist. Also
Genau.
unbewusste Inkompetenz. Dann kommt ja die bewusste Inkompetenz. Aha, jetzt wird es mir schon bewusst, jetzt wird mir klar, das mache ich ja, das ist ja eigentlich gar nicht so gut. Dann geht es in die bewusste Kompetenz. Das heißt, jetzt versuche ich es mal besser zu machen, muss mir dessen aber auch bewusst sein. Und das ist so diese gefährliche Phase, weil die ist natürlich noch sehr instabil, weil jetzt brauche ich praktisch eine bestimmte Technik oder irgendwie so eine Methodik, um das mal überhaupt aufzubauen, einzuschleifen, bevor ich dann in diese 4. Stufe der unbewussten Kompetenz komme. Das heißt, jetzt kann ich es, jetzt mache ich es, jetzt ist es stabil und ich muss nicht mehr drüber nachdenken. Es läuft einfach von allein. Und ich glaube, wie immer, hat es eben mit Bewusstsein zu tun, ne? Also es geht ja nicht nur um Inkompetenz oder um Kompetenz, also mache ich was Gutes oder Schlechtes, sondern ist es mir überhaupt erstmal klar, was ich eigentlich mache. Und ich glaube, die meisten Menschen beobachten sich selbst zu wenig.
Ging mir auch so und geht mir heute auch noch so.
Ich sag
Und
den
manchmal
Leuten.
kommen dann so Lichtblicke, ne? So Lichtblicke, dann so, ah, krass, so ist es also, diese Reflexion, so, ne?
Ja, genau. Ich sage den Leuten gerne, bringe immer wieder mal die Dinge von der Gewohnheits- auf die Entscheidungsebene. Und zwar ziemlich alle Dinge. Also das heißt, dass du sagst, okay, man kann sich das zum Beispiel mal aufschreiben, welche Dinge tue ich eben am Tag regelmäßig oder ziemlich regelmäßig. Ne?
Genau, oder in
Und
der Woche.
genau, oder in der Woche. Ja? Also so wiederholende Zyklen von bestimmten Dingen. Manche Dinge wiederholen sich
Genau.
ja täglich, manche vielleicht wöchentlich, manche vielleicht auch monatlich und so weiter. Und dass
Genau.
man sich dann mal die Frage stellt, okay, warum tue ich das eigentlich? Und zweitens, warum tue ich das so, wie ich das tue? Ja? Und das heißt, das praktisch auf die Entscheidungsebene zu bringen, erstens, okay, sollte ich das überhaupt tun? Also Grundsatzentscheidung, ja oder nein? Und sollte ich es auf die Art und Weise tun? Also sollte ich es vielleicht tun, aber vielleicht besser, intensiver oder entspannter oder zum anderen Zeitpunkt, Timing oder wie auch immer. Ne? Und das meine ich mit dem, bring die Dinge von der Gewohnheits- auf die Entscheidungsebene, weil dann mache ich mir die Dinge bewusst und vielleicht wird mir bei 5 von 10 Dingen klar, passt genauso, okay, dann einfach weitermachen sozusagen. Ne? Weil sonst wird es ja oft zu Aktionismus. Ne? Weil viele Leute habe ich manchmal auch den Eindruck, da entsteht so ein Gewohnheitsveränderungsdruck. Also nach dem Motto, ja, wenn man sein Leben verändern will, muss man ja auch Gewohnheiten verändern. Naja, was heißt denn das, Gewohnheiten zu verändern? Könnte auch bedeuten, dass ich bestimmte Gewohnheiten überhaupt mal eben wirklich zu einer richtigen Gewohnheit mache oder zu einer intensiveren Gewohnheit, dass ich manche Dinge vielleicht nicht nur einmal in der Woche, sondern 5-mal in der Woche machen sollte. Ja? Also ich glaube,
Ich kenne auch,
es fehlt wirklich viel Bewusstsein bei den eigenen Gewohnheiten.
genau, und dieses, na, welche Stufe wäre das jetzt? Ich erzähle es einfach mal. Ich kenne echt schon eine Handvoll Leute, die immer wieder eine Sache tun. Ich sage jetzt mal als Beispiel Meditation. Und dann danach sagen, krass, das ist so ein krasser Gamechanger für mein Leben, das ist einfach, da geht es mir viel, viel besser. Und dann triffst du sie 2 Wochen später wieder und wie läuft es mit deiner Meditation? Ah ja, krass, ja, habe ich gar nicht mehr gemacht, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Das heißt, viele Menschen wissen sogar um die Erfahrung. Na, die haben quasi die Erfahrung schon gemacht, wenn ich das mache, dann ist das viel, viel besser, wie wenn ich jetzt zum Beispiel Chips esse, machen aber dann trotzdem das, wovon sie wissen, dass es ihnen gut tut, nicht mehr, weil, und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, weil es einfach nicht zum neuen Standard, zum Lifestyle gemacht wurde, sondern immer nur so ein bisschen, quasi wie so eine Phase und eben nicht ins Leben integriert wurde, sodass es ganz normal dazugehört, wie Zähne putzen, sag ich mal. Ne? Sagst du ja auch nicht, ja, das keine Ahnung, mache ich jetzt auch nur einmal die Woche oder vielleicht auch einmal im Monat, sondern es ist ganz normal, da denkst du eben nicht mehr drüber nach, ob du es jetzt tun solltest oder nicht, weil die Entscheidungsebene quasi so eindeutig ist, das hat man für sich einfach einmal geklärt, Zähneputzen ist einfach sau wichtig, das mache ich einfach am Morgen und am Abend. Ne? Und so kann man es mit anderen Dingen ja auch machen.
Ja, genau. Und weißt du, was bei diesem Zähneputzen-Beispiel so schön ist? Warum das relativ leicht gelingt, nicht nur, weil man dann irgendwo ein Problem kriegt, weil man kriegt ja erstmal nicht zwingend gleich ein Problem, weil man jetzt 3 Wochen die Zähne nicht putzt. Ne? Das kriegt man dann meistens ein bisschen später. Der Punkt ist, glaube ich, warum sich so viele Leute schwer tun mit dem, was du da sagst, dass sie eigentlich die Erfahrung haben, das wäre eigentlich gut, ich habe es auch schon erlebt und trotzdem mache ich es nicht regelmäßig, weil Zähneputzen mit nichts in der Konkurrenz steht. Das heißt, es gibt keine Kontra-Gewohnheit, die praktisch dagegen arbeitet, weil bei Gewohnheiten, also die richtigen Gewohnheiten aufzubauen, geht es ja nicht nur um die Frage, sollte ich das jetzt machen oder nicht, sondern es geht ja um die Frage, mache ich Gewohnheit A oder jetzt Gewohnheit B? Also mache ich nicht Gewohnheit B, die neu, ja oder nein? Da sage ich vielleicht innerlich ja, weil das ist eigentlich eine gute Sache. Aber wenn Gewohnheit A so stark ist sozusagen, dann vergesse ich entweder Gewohnheit B oder bringe ich die Kraft auf, mich sozusagen von Gewohnheit A zu lösen. Also es ist, glaube ich, nicht der Punkt, dass die Leute nicht in ihre neuen Gewohnheiten kommen, sondern sie kommen von ihren alten nicht weg. Das sind wie so Tentakelarme, ne? Die halten dich einfach fest.
Und vor allem, ne, also, wie du sagst, ne, es steht in nichts in Konkurrenz. Du kannst jetzt nicht sagen, ja gut, jetzt putze ich die Nase heute mal statt den Zähnen, ne, weil es macht irgendwie mehr Spaß und dauert nicht so lange. Wie du sagst, es ist so konkurrenzlos. Und ich habe für mich gelernt, dass Gewohnheiten auch ganz oft so die Empfehlung kommt, so, ja, dann lass es halt einfach. Dann lass es doch einfach bleiben mit dem Rauchen zum Beispiel. Ne? Und ich habe für mich gemerkt, das hat noch nie funktioniert. Einfach irgendwas bleiben lassen. Sondern was immer funktioniert hat, wenn... dann ist es, sich zu fragen, warum mache ich das und was wäre ein besserer Ersatz dafür, für diese Gewohnheit, die für mein Leben zuträglicher ist, als jetzt zum Beispiel Rauchen. Ne? Warum mache ich das eigentlich? Okay, ich mache das, weil ich so ein bisschen runterkommen möchte, zum Beispiel, weil ich ein bisschen Stress abbauen möchte. Ah ja, okay, jetzt habe ich schon mal die Intention dahinter, warum ich das eigentlich mache, vielleicht auch gesellschaftlich, weil ich dann immer mit den Kollegen zusammenstehe und so, ne? Und dann kommen coole Gespräche irgendwie zutage. Okay, alles klar, jetzt habe ich mal die Botschaft hinter der Zigarette eigentlich.
Genau.
Und was gibt es jetzt für Alternativen, um das zu ersetzen und nicht einfach, jetzt höre ich das Rauchen einfach auf. Ja. Ne? Weil das ist ja nicht die Lösung am Ende, weil ich mache es ja aus einem Grund heraus.
Ja, ja, absolut. Ja, da sagst du eine ganz große Erkenntnis aus der, auch aus der Neurobiologie und auch aus der Neurophysiologie, wo man einfach herausgefunden hat, man kann nichts verlernen. Man kann nur neue Dinge lernen. Alles, was man mal gelernt hat, sind bestehende Strukturen, zum Beispiel eben im Gehirn. Und man kann eben, Stichwort bewusst und unbewusst, man kann eben nicht bewusst solche Strukturen abbauen. Man kann nicht sagen, okay, da habe ich jetzt bestimmte neuronale Verknüpfungen, die eben dazu führen, dass ich rauche oder das mache oder ständig auf mein Handy schaue. Wenn jemand weggeht und ich allein am Tisch sitze, kann ich nicht bewusst abbauen, weil das Gehirn nichts abbaut, was es bisher kennt und was auch bisher mit Dopamin oder sonstigen Glückshormonen gekoppelt ist sozusagen. Ich mache es ja aus Komfort oder aus Sicherheitsgefühl oder aus Bequemlichkeit oder aus irgendeinem Nutzen sozusagen. Und deswegen ist es genauso, wie du sagst, es muss sozusagen immer, also das Gehirn denkt oder funktioniert additiv sozusagen. Es muss was Neues dazukommen, was dann so genährt wird und dass es dann so groß und dominant wird, dass es dann eben eventuell, wenn der Nutzen sozusagen größer wird, einfach was anderes ersetzt. Aber es kann es nicht eliminieren sozusagen, ne? Es ersetzt es einfach. Und deswegen kann es auch mal passieren, dass mein alte Gewohnheitsmuster zurückfällt, auch nach langer Zeit, weil ja die alten Muster trotzdem immer noch bestehen. Bloß praktisch diese Straßen, die werden nicht gesprengt, die ich nicht mehr benutze, bloß weil es eine neue Autobahn gibt. Aber die werden einfach nicht mehr so sehr befahren. Wenn aber die Autobahn aus irgendeinem Grund gerade gesperrt ist, das heißt, ich habe vielleicht irgendwie ein Riesenproblem in meinem Leben und da ist gerade ein Notfallprogramm bei mir, ne? Oder ich bin im totalen Energiemangel, dann kann es eben sein, dass in dem Moment tatsächlich die alten Bahnen, die alten Funktionen, somit alte Verhaltensweisen dann wieder reaktiviert werden. Mhm. Und dann hat man sich gefühlt zurückentwickelt sozusagen auch. Ne?
Mhm. Ja, ja. Was? Ja, das ist eine wichtige Erkenntnis, finde ich persönlich. Ne, für die, erstmal für das bewusste Wahrnehmen der eigenen Gewohnheiten. Und was sagst du? Ist es wichtig, dass ich meine Gewohnheiten auf etwas ausrichte? Also, dass ich quasi in Anführungszeichen, ne, wie früher so im Motivationstraining, dass ich ein Ziel im Leben habe und darauf dann meine Gewohnheiten ausrichte? Also, ich sage jetzt mal zum Beispiel, ich habe letztens den Tagesablauf von Cristiano Ronaldo gelesen. Mhm. Der steht jeden Morgen um 6 Uhr auf, macht dann sofort auf nüchternen Magen ein Workout von einer Stunde, frühstückt dann, schläft wieder, steht dann auf, isst was, fährt zum Training, schläft dann wieder. Also das ist bei ihm so fast schon auf die Minute sozusagen auf alles ausgerichtet in seinem Leben. Mhm. Weil er da gemerkt hat, da kommt er an ein gewisses Ziel, nämlich ein sehr, sehr guter Fußballer zu sein sozusagen. Mhm. Glaubst du, dass das notwendig ist, dass ich meine täglichen Gewohnheiten und jetzt im Falle von Cristiano Ronaldo, ich glaube, der ist quasi ein Gewohnheitsgenie, würde ich fast schon mal sagen, weil der hat sein Leben quasi so in Gewohnheiten gedrängt, dass er quasi gar nicht raus kann, weil er genau weiß, okay, das mache ich halt einfach, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes im Schlaf. Na, ich stehe auf, dann denke ich gar nicht drüber nach, sondern ich weiß ja genau, jetzt ist das, dann das, dann das. Mhm. Ist es für dich, für ein erfülltes, glückliches Leben notwendig, dass ich da so ein, wie so ein Nordstern habe, auf den ich quasi meine Gewohnheiten ausrichte?
Also mal unabhängig von meiner Meinung, ich kann es einfach aus der Praxis beantworten, weil es einfach in den Jahren mit wirklich vielen erfolgreichen Menschen einfach Hinweise gibt darauf, wie Menschen Dinge machen. Und die Antwort ist, es kommt auf den Typus an. Es gibt durchaus die Möglichkeit, also manche Menschen sind einfach, wie du sagst, gewohnheitsbegabt sozusagen. Und wenn jemand sozusagen mit so einer Klarheit in der eigenen Bestimmung und auch in der eigenen Vision oder eben auch Zielsetzung ausgestattet ist, was ja auch einfach mal eine Lebensphase sein kann. Ne, die Frage ist, was macht Cristiano Ronaldo, wenn er irgendwann nicht mehr Fußball spielt? Ne, wie schaut dann sein Leben und seine Lebensgewohnheit aus? Manchmal fallen die Leute ja dann von einem Extrem ins andere. Aber es muss nicht sein, aber es kann sein. Na, aber auf alle Fälle, wenn so eine starke Vision und Bestimmung und Klarheit für ein Ziel da ist, dann kann das praktisch wie eine Sonne, die sozusagen, ja, oder das Herz ist vielleicht ein besseres Beispiel, in einem organischen System sozusagen ist ja das Herz sozusagen der Taktgeber. Also es heißt, es gibt praktisch eine Hierarchie in unserem Körper. Und der Taktgeber ist unser Herz. Und dieses Herz vom Herzschlag und alles, wie das Herz funktioniert, wird ja sozusagen in der Folge alles auch beeinflusst und bestimmt. Das heißt, die ganzen Rhythmen im Körper sind im Endeffekt Folgerhythmen vom Herzrhythmus an der Stelle auch. Ne? So, und den Rhythmus im Leben kann dann eben auch so eine Vision, ein Traum, ein Ziel und so weiter durchaus vorgeben. Das heißt, plötzlich ergeben sich Gewohnheiten auf Basis von einem Ergebnis, auf das alles hinzielen soll. Die Erfahrung bei mir zumindest aber zeigt aber, dass die meisten Menschen so nicht sind. Erstens von der Persönlichkeit und zweitens auch von dieser sozusagen alles über strahlenden Ziel- und Visionskraft sozusagen. Und das immer bei dieser Frage Ergebnis- oder Erlebnisorientierung im Leben. Du hast es am Anfang so schön gesagt, ne? Also die Standards sind's, die du verändert hast. Und ich glaube, dass Leute viel zu viel auch im Jahreswechsel oder generell über Ziele nachdenken und über Zielsetzung im Verhältnis zu über Standards nachzudenken. Weil die Standards definieren im Endeffekt den Lebensstil. Und die Ziele definieren die Lebensvision oder die Lebensrichtung sozusagen. Und ich kann mir auch, ich kann mit einer sehr starken Zielvision mit der starten und kann dann praktisch Gewohnheiten aufbauen auf dieses Ziel. Also das wäre ja praktisch so top-down, Ja, das wäre Top-Down-Orientierung. Es gibt ganz was Großes und dann zack, 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 alles drunter strukturiert sich wie eben in der Hierarchie. Ich kann aber auch Bottom-Up machen. Bottom-Up ist praktisch die Kontraststrategie. Das heißt, ich frage mich, okay, wie möchte ich eigentlich leben? Grundsätzlich von meinem Lifestyle. Also was soll das tägliche Erlebnis sein oder das regelmäßige Erlebnis, mein Lebensgefühl? Und dann entwickle ich praktisch aus einem weißen Blatt Papier oder aus einer gewissen inneren Vorstellung heraus, die diffus ist, entwickle ich praktisch dann plötzlich Routinen und Gewohnheiten, die dann zu einem bestimmten Lebensgefühl und auch zu Ergebnissen führen, sozusagen. Und plötzlich werden die Ziele und die Ergebnisse tatsächlich, deswegen heißt es ja Ergebnis, weil sich's ergibt, werden dann praktisch die Folgen von meinen Standards. Und wenn man mal genau schaut, dann ist es bei den Menschen auch so, dass dort, wo sie im Leben stehen, ein Spiegelbild ihrer Standards in ihrem Leben ist.
Das glaube ich auch.
Ja. Also so ist meine Erfahrung zumindest. Ne? Also ich glaube, beides geht, aber ich darf eine Entscheidung treffen für einen von beiden Wegen. Ansonsten wird es ein Chaos.
Möchtest du einfach mal dich darauf einlassen, dass wir einfach mal so spontan aus der Hüfte raus einfach mal alte Gewohnheiten aufzählen, wo wir vielleicht auch neue draus gemacht haben?
Ja, gerne. Gerne.
Würde dir was einfallen bei dir?
Alte Gewohnheiten, ja. Also alte Gewohnheit bei mir zum Beispiel war definitiv, dass ich zum Beispiel nach jeglicher Form von Entspannungsübung, Meditation oder sonstigen Dingen innerhalb von 3 Minuten danach wieder in meiner Arbeit oder in meinem Handy war. Und die Gefahr war, dass ich sozusagen bei der Meditation auch immer mittracke, so ein bisschen. Ne? Also ich lasse meinen Ring mitlaufen, ich lasse meine Herzratenvariabilität mitlaufen und so weiter und so fort, unabhängig davon, dass das Handy mein Timer ist. Ja? Also nach 20 Minuten oder 30 Minuten macht es halt Bing. Das heißt, du nimmst das Ding irgendwann in die Hand und schaust, okay, wie war die Meditation und so weiter, schaltest den Flugmodus wieder aus. Das ist der Fehler gewesen. Das heißt, natürlich mache ich den Flugmodus aus, nach 30 Minuten macht es bei mir ding, 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 ding und 5 Nachrichten ploppen auf. Und ich habe festgestellt, das ist eine Katastrophengewohnheit, weil ich springe sozusagen aus diesem Gefühl derartig kalt wieder rein in so einen Abarbeitungsmodus. Super, super schlecht. Und das ist was ich verändert habe an der Stelle. Ich benutze meinen Körper dazu sozusagen. Ich schalte zwar trotzdem mein Handy ein, ich lasse aber das Handy in der Regel liegen. Ja. Beziehungsweise mittlerweile bin ich so, dass ich auch wirklich nicht mehr drauf schaue. Es ist sowieso bei mir immer still, mein Handy ist immer stumm geschaltet. Und dann stehe ich auf und gehe erstmal in die Küche und trinke was. Das heißt, ich bringe mich also aktiv in eine körperlich andere Position erstmal. Ich schaffe sozusagen, also ne, das ist immer wieder bei Viktor Frankl, zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. Ich erschaffe erstmal den Raum sozusagen. Und dann komme ich irgendwann zurück, dann schaue ich aufs Handy, wenn ich im Büro sitze und dann geht's los. Also so ein Beispiel.
Mega.
Bei dir?
Bei mir ist eine Gewohnheit, die ich tatsächlich verändert habe, abends kein Handy mehr, sondern ein Buch. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, weil, wie du sagst, A, Bildschirm, B, irgendwelche Reaktionen, die man ja irgendwie automatisch hat, wenn man eine Nachricht bekommt, die nimmt man wieder mit in den Schlaf. Und bei einem Buch, da ist es so, da wähle ich quasi die Information, weil ich weiß ja so ungefähr, was in dem Buch steht. Und wähle dann die Information, die ich vor dem Schlafengehen zu mir nehme, ganz bewusst aus. Und im Handy ist es ja so, da wählst du die Information, die du bekommst, in den seltensten Fällen, ehrlich gesagt, bewusst aus. Sondern durch quasi das Todeswerkzeug namens Push-Notifications ist es ja so, dass dir quasi Informationen, na, auch durch dein Zustimmen, ja aufgedrängt werden, ne?
Ja.
Könntest du bitte noch hier das machen? Könntest du das machen? Hey, hast du schon gewusst? Hier bla bla. Hey, du antwortest gar nicht. Bla und so weiter. Ne? Also das sind jetzt nur mal die Nachrichten, die man quasi so per Messenger bekommt. Und bei dem Buch habe ich für mich gemerkt, ich schlafe noch mal tiefer, noch mal besser. Und das, was da in Informationen drinsteht, habe ich das Gefühl, das wird dann so zu mir einfach. Und deswegen bin ich auch, also ich lese zum Beispiel auch überhaupt keine fiktiven Bücher, irgendwelche Romane oder sowas, das lese ich gar nicht. sondern ich lese immer Bücher, die mich halt gerade einfach so interessieren. Mhm. Na, zum Beispiel letztens von Ken Honda eben dieses Happy Money Buch. Und wenn ich dann einschlafe mit so Zeilen wie deine Großeltern bestimmen oder vielmehr der Umgang mit dem Geld deiner Großeltern bestimmen auch ganz oft deinen Umgang mit dem Geld, weil deine Großeltern haben es wiederum deinen Eltern gezeigt und so weiter. Deswegen den Schritt zu den Großeltern machen wenige. Und ich habe keine Großeltern mehr. Und dann habe ich das so gemacht, dann habe ich eben dieses Buch gelesen. Das Erste, was ich am Morgen gemacht habe, ist, ich habe der Schwester meines Vaters geschrieben, weil das quasi die einzige noch ist, die mir sagen kann, wie sind quasi ihre Eltern, also auch die Eltern meines Vaters, mit Geld umgegangen? Wie war das früher? Und das sind dann so Dinge, die mich dann im Schlaf quasi so beschäftigen. Da träume ich dann auch davon. Mhm. Und dann habe ich am Morgen wie so ein Visionsgefühl, so, boah, krass, dem muss ich jetzt nachgehen. Das ist schön, weil das war aktiv auch das, womit ich mich abends gefüttert habe, zum Beispiel mit dem Buch. Und da merke ich, entstehen immer ganz, ganz großartige Dinge, wenn ich mit einem gelesenen Text einschlafe. Auch nicht tatsächlich, was ich auch nicht mache, ist Podcast hören. Das mache ich auch nicht mehr beim Einschlafen, sondern wirklich lesen und dann damit schön zuklappen, Kerze ausblasen und dann
cool.
Einschlafen.
Was ist denn eine der schlechtesten Gewohnheiten, die du für dich geschafft hast, abzulegen über die letzten Jahre?
Ja, das ist ja quasi auch wieder eine Frage des Bewusstseins. Ich wusste ja gar nicht, dass das eine schlechte Gewohnheit ist. Bis es mir mal jemand gesagt hat. Ja, weil oftmals tun wir auch Dinge, bis jemand sagt, weißt du eigentlich, was das macht mit dir, deinem Energiesystem und so weiter? Und da haben wir ja auch eine Folge drüber aufgenommen, tatsächlich, eben über das Thema Zucker. Lustigerweise, glaube ich, heute, zum Tag dieser Aufnahme, kommt die Zuckeraufnahme, die Zuckerfolge, glaube ich, raus, tatsächlich. Genau, und dementsprechend ist natürlich eine Gewohnheit, die ich komplett eliminiert habe, am Morgen einfach mir so ein Müsli zu machen zum Beispiel. Also so ein Müsli mit allem, was irgendwie zuckerhaltig ist, dann da noch reinkippen. Das habe ich definitiv, das war eine sehr, sehr, also energetisch gesehen, ne, über den Tag hinweg war das die schlechteste Entscheidung, die ich immer treffen konnte, weil es mich für den Tag eigentlich nicht richtig energetisch vorbereitet hat. Und die Gewohnheit habe ich losgelassen.
Interessant. Cool.
Du? Was war die schlechteste Gewohnheit bei dir, die du transformieren konntest?
Ich weiß nicht, ob es die schlechteste war, aber es war für mich eine der wichtigsten, die zu verändern. Es gibt einen Satz, den sage ich sogar selber in meinen Seminaren. Der heißt, jeder hat einen Chef im Leben. Und was damit gemeint ist, ist, dass irgendetwas, es muss kein Mensch sein, aber manchmal ist es irgendjemand und manchmal ist auch irgendetwas in deinem Leben sozusagen eine Steuerungsinstanz ist sozusagen für die meisten deiner Gewohnheiten und so weiter und deinen Rhythmus, deinen Lebensrhythmus sozusagen. Bei manchen sind es die Kinder, bei manchen ist es der Job und bei mir war es das Handy. Das Handy war mein Chef im Leben. Und jeder hat irgendeinen Chef. Bei manchen ist es auch eine Emotion, bei manchen ist es zum Beispiel Angst. Ja, die meisten Menschen oder die meisten Entscheidungen, die viele Menschen treffen, treffen sie aus der Angst raus. Fast alles, was sie tun, tun sie eigentlich angstorientiert oder angstgesteuert. Ja. Und also es kann vieles sein. Bei mir war es das Handy. Und das hat mir mal jemand bewusst gemacht auch. Manchmal brauchen wir andere Menschen dazu, die uns das zeigen, wie bei dir auch.
Absolut.
Weil jemand dann gesagt hat, ja, du sagst doch selber, es war ein Bekannter von mir, der bei meinem Seminar war und der hat diesen Satz gehört damals. Jeder hat einen Chef im Leben. Da hat er gesagt, wer ist denn dein Chef in deinem Leben? Habe ich gesagt, naja, ich habe halt das Glück, ich bin sozusagen mein eigener Chef, habe mein eigenes Unternehmen und so weiter. Naja, ich habe mich davon ein bisschen frei gemacht, dachte ich. Und dann hat er gesagt, wie definierst du denn eigentlich den Chef? Dann habe ich gesagt, naja, also wenn du einen richtig harten Chef hast, dann ist es einer, wenn der was sagt, dann springst du im Endeffekt, ne? Du reagierst unmittelbar, du lässt alles liegen und stehen und reagierst sofort und du bist auch sofort in Alarmbereitschaft und so weiter. Er dominiert also auch deine Gefühle und deine Zeit und sagt er, was passiert, wenn du eine WhatsApp kriegst? Dann habe ich gedacht, alter Schwede. Natürlich, sofort Alarm, sofort Blick aufs Handy, sofort, er hat geschrieben, in der Regel sofort das Handy in der Hand, sofort öffnen, sofort lesen, dann in 80% der Fälle natürlich wieder zumachen, weil es irrelevant war oder Zeit
Aber die
hat.
Information beschäftigt dich trotzdem.
Exakt. Und es ist x-mal am Tag, wo du dang, dang, dang wieder dahin schaust, da habe ich mir gedacht, Alter, das Handy ist mein Chef im Leben. Und das habe ich verändert. Und zwar wirklich radikal. Es gibt so ein Konzept, das nennt man Gewohnheitskopplung. Also das heißt, der beste Weg, glaube ich, um Gewohnheiten zu überschreiben, ist, dass du eben eine, haben wir vorhin drüber gesprochen, ne, dieses Additive, dass du was dazu nimmst, dass du eine bestehende Gewohnheit, eine neue Gewohnheit anknüpfst sozusagen, also eben koppelst. Und was ich gemacht habe, ist, dass ich sozusagen immer, wenn das Handy, also mittlerweile mache ich das nicht mehr bewusst, weil es bei mir mittlerweile nicht mehr notwendig ist, aber meine Übergangstechnik sozusagen war, immer wenn das Handy vibriert hat, ob es eine Nachricht war oder ob es vielleicht dann eben auch ein Anruf war, bevor ich das Handy in die Hand nehme, mache ich drei tiefe Atemzüge. Und somit gebe ich praktisch einen Entspannungsimpuls rein. Und dann nehme ich das Handy in die Hand. Also ich schaffe wieder einen Raum dazwischen. Und plötzlich war dieses Handy vibrieren bei mir nicht mehr gekoppelt, auch mit Stress. Und muss ich jetzt hinschauen, sondern erstmal mit, ah, wieder. Und das hat was verändert. Das hat echt was verändert. Also ich habe mich praktisch, ich habe eine gewisse Distanz erschaffen zwischen diesem Gerät und seinem Reiz und mir und meiner Reaktion. Und das habe ich. Wie lange habe ich das durchgezogen? Knappe 4 Wochen. Und dann hat sich das eigentlich, ohne das habe ich dann gar nicht so entschieden, aber es hat sich dann irgendwann so verflüchtigt und aufgelöst, weil ich gemerkt habe, dass ich eigentlich nicht mehr reagiere, wenn mein Handy was macht. Mittlerweile lege ich das Handy meistens sowieso auch dann mit dem Display irgendwo anders hin. Das heißt, ich sehe es gar nicht mehr. Ja? Will es auch gar nicht mehr sehen. Aber es gibt dann einen Zeitraum, wo ich dann natürlich entscheide, so, und jetzt das Handy arbeitet, dann gehe ich rein und dann mache ich tak, 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 tak. Dann arbeite ich auch 15 Nachrichten ab, wenn die überhaupt. Weißt du, was interessant ist? Dass die Anzahl der Nachrichten mit dieser Technik um die Hälfte sich reduziert hat. Weil ich nicht mehr so schnell reagiere. Und in der Zwischenzeit sozusagen sich der Grund, warum jemand eine Reaktion wollte, schon gelöst hat. Also viele Dinge erledigen sich auf gut Deutsch gesagt von alleine, ist auch super interessant. Ne?
Ja, das
Also wenn man
stimmt,
nicht
das
sofort auf
recht.
alles reagiert, erzeugt man nicht ständig eine Gegenreaktion wieder sozusagen. Ne? Also man geht gar nicht so in diesen Strudel mit rein, das war auch interessant. Ja.
Ja, man bringt andere Menschen dann auch dazu, vielleicht auch jetzt kurzfristig mal selbst eine Lösung zu finden. Ne?
Ja, genau. Ja,
Ja,
das
ist
war
interessant.
wow. Ich habe meinen Chef im Leben abgeschafft, zumindest diesen. Ja.
Weißt du, lustigerweise ist es bei mir genau andersrum. Bei mir ist es so, dass mich viele Menschen manchmal beneiden und manchmal auch ehrlich gesagt so ein bisschen verfluchen, dass ich so lange brauche, bis ich antworte. Also mein lieber Freund Seum, ne, der auch schon bei dir im Podcast war, der hat mir mal eine Sprachnachricht gemacht und hat einfach dazu gesagt, nur zu deiner Info, du musst nicht in den nächsten 14 Tagen antworten. Also quasi schon zum Spaß, so nach dem Motto, weil es ist nicht so wichtig, du musst nicht in den nächsten 14 Tagen antworten. Also ich bin dafür bekannt. Und auch Alina übrigens, das war auch total spannend. Vielleicht ist ein kurzer Exkurs. Wir waren gestern wirklich so ganz konservativ den Sonntagsspaziergang am Machen in München, so an der Isar, wie man es halt so macht, ne? Und dann haben wir uns da hingesetzt und in die Sonne gesetzt an die Isar und dann haben wir so ein bisschen gesprochen, wie das eigentlich losging bei uns. Und sie hat gesagt, in allen Beziehungen war es so, dass der unmittelbare Austausch fast schon quasi, halbstündig sozusagen mit ihren Partnern einfach immer dafür gesorgt hat, dass sie immer wusste, was macht der andere, wo ist er gerade, wie geht's ihm gerade, weil man halt quasi ständig getextet hat, die ganze Zeit und Bilder geschickt und so weiter. Und dann ist sie in meine Welt eingetaucht und ist mit so viel krassen Dingen konfrontiert worden, weil sie dann gelernt hat, dass es A für sie viel entspannter ist, wenn sie nicht ständig auch diese Kontrolle ausüben muss, ne? Weil das war für sie dann am Anfang auch total schlimm. Der meldet sich eigentlich nie. Mhm. Ne? Das war für sie voll so, ich weiß ja jetzt gar nicht, was der macht und wo der ist und so. Und irgendwann hat sie gemerkt, so, das ist ja eigentlich das Schönste, was einem passieren kann, weil wenn es ihm wichtig ist, dann wird er schreiben, wenn nicht, dann hat er halt vielleicht einfach gerade keine Zeit oder ist es ihm nicht wichtig genug, gerade so nach dem Motto. Und auch dieses Abgeben von diesem ständig Texten so miteinander war für sie eine ganz neue Welt, die sie voll fasziniert hat, weil das kannte sie gar nicht, hat sie gesagt, dass man nicht wirklich alle halbe Stunde so, hey, ich bin jetzt da, hey, ich bin jetzt fertig, ich fahre jetzt dann dahin und so, sondern einfach einen Tag nichts, einfach keine einzige Nachricht. Das war für sie so, hä, ist da was passiert oder was ist los? Und so, nee, wieso, was soll ich denn jetzt schreiben? Ich wüsste jetzt gar nicht was. Ich kann ja nicht meinen Tagesablauf schreiben. Und das war für sie auch total neu. So dieser Umgang mit diesen wenigen Nachrichten im Prinzip. Manchmal ist es nicht gut, muss ich schon echt sagen. Das hat auch enorme Nachteile. Na, du kennst das von mir auch, glaube ich, dass ich schon immer lange brauche.
Ja.
Und das hat dann wirklich damit zu tun, wenn die Zahl dann, na, die rote Zahl quasi, die dann da aufploppt, wenn die im hohen zweistelligen Bereich ist, dann mache ich auch wie du so dann beantworte ich dann immer alles.
Ich habe das ein bisschen organisiert mit Leuten, wo es, sag ich mal, auch viel Kommunikation gibt, grundsätzlich mal, weil ich ja eben nicht mehr so viel oder so schnell reagiere oder manchmal auch gar nicht reagiere, dass ich sage, wenn es wirklich wichtig ist, aber wirklich, mach bitte als erstes, ja genau, anrufen könnte man theoretisch auch, aber mach als erstes ein rotes Rufezeichen. Als erstes Zeichen. Wow.
Okay, krass.
Und dann schreib deinen Text.
Ah, okay, krass.
Oder wenn es eine Voice-Mail ist und so weiter, mach ein Rufezeichen dazu, ein rotes. Und dann checke ich am Anfang immer die roten Rufezeichen, ob es welche gibt. Kommt fast nie vor. Aber das wäre dann schon ein Punkt, wo ich dann auch reagiere. Ne? Aber so habe ich das für mich organisiert.
Ah ja, krass. Ja, mega. Ja, eine weitere Gewohnheit ist tatsächlich eben genau auch das. Das war für mich früher immer gang und gäbe. Das war fast schon auch wie so ein täglicher Standard, dann, obwohl ich eigentlich nicht antworte, trotzdem in der Früh immer mein Handy zu nehmen. Und das mache ich jetzt nicht mehr. Und ich habe wirklich so einen ganz klaren Ablauf in der Früh, der mir so viel Halt und Stabilität gibt. Und das ist eine Gewohnheit, die liebe ich sehr. Und da merke ich auch, das fehlt mir, wenn ich irgendwo zu Gast bin, wo zum Beispiel viel Trubel ist, wo viel los ist, wo ich quasi nie alleine bin am Morgen. Da merke ich, oh wow, nach ein paar Tagen fehlt mir das sehr. Aufzustehen, Zunge schaben, meine Zähne zu putzen, zu duschen, Glas Wasser zu trinken, dann mich zu stretchen, TM zu machen. Na, also wirklich, das sind für mich meine Standards, die für mich dazugehören. So dieses in den Tag hinein starten, meinen Körper warm zu machen und dann meinen Geist von Stress zu befreien. Das ist eine Gewohnheit, die, ich würde mal sagen, zu 80% zu meinem Leben gehören. Manchmal geht es halt einfach nicht. Und da bin ich sehr, sehr froh, weil das war eine Gewohnheit, die war früher ganz anders. Also das Aufstehen war für mich immer schon mit so einem Unruhegefühl. Am besten das erste noch mit der Zahnbürste im Mund den Laptop aufgeklappt, alles schon gemacht.
Echt? Ne? Krass.
Ja, ja, klar.
Krass.
Also so wirklich so Zähne putzen, dann quasi die ersten E-Mails gecheckt und so. Voll. Krass. Und das mache ich gar nicht mehr, überhaupt nicht. Und das ist auch eine Gewohnheit, die ich schon auch ein bisschen auf eine harte Tour, ehrlich gesagt, auch ersetzen durfte. Und zwar auch immer durch Kleinigkeiten, ne? Also durch Kleinigkeiten in Form von jetzt stretche ich mich mal, während ich das Handy in der Hand habe. Mhm. Also ich kombiniere es und irgendwann, okay, jetzt lasse ich es mal liegen. Mhm. Also nach und nach einfach so alles ersetzt.
Ja, interessant. Eine Gewohnheit, die ich auch eingeführt habe, beziehungsweise somit habe ich eine abgeschafft, aber die Gewohnheit, die ich eingeführt habe, ist sozusagen wirklich dieses mehr oder weniger bis ins letzte Detail definieren, wie ich in den nächsten Tag starte oder wie ich generell in den Tag starte. Und das geht für mich am Abend davor halt los. Mhm. Also ich, wenn ich zum Beispiel einen Call abends noch habe mit irgendwie Leuten vom Mentoring-Programm, von der Coach-Ausbildung und so weiter, nach diesem Call bleibe ich noch eine halbe Stunde sitzen und mache die Dinge, ne, die brauchen vielleicht noch irgendwelche Folien und so weiter und so fort, oder ich brauche schreibe mir nur Notizen, was muss morgen wann wie gemacht werden, oder ich bereite den nächsten Call vor. Das heißt, ich schließe nicht nur den Tag ab, sondern ich bereite den nächsten sozusagen vor. Ich bereite immer schon den nächsten Schritt vor und es geht so weit, echt ein privater Insight, aber ich bereite meine Klamotten am Abend davor vor, was ich am nächsten Tag anziehen werde. Mhm. Ich lege mir eigentlich alles schon parat. Einmal haben wir ja das Thema Entscheidungsenergie an der Stelle auch. Ne? Die ist halt in der Früh am höchsten. Man hat viel Kapazität, aber viele Leute müssen in den ersten 60 Minuten ihres Tages in der Früh schon so viele Entscheidungen treffen und sich gegen so viele Widerstände und mit so vielen Fragestellungen und mit so viel Chaos beschäftigen, dass wirklich ein großer Teil dieser wertvollen Energie morgens dafür schon drauf geht. Das heißt, du gehst in deinen Vormittag und bist eigentlich schon gefühlt so ein bisschen, also nicht urlaubsreif, aber hast schon so einen halben Tag gefühlt hinter dir, obwohl es ja gerade erst eigentlich losgeht sozusagen. Und dieses klare Definieren, dieses Struktur geben, mit welchen Gedanken, mit welchen Gefühlen und mit welcher Kleidung, also mit allem, wie gehe ich in den Tag? Das habe ich vielleicht ein bisschen nerdig, Patricia lacht immer, ja, wenn ich dann anfange, wenn ich abends vom Kleiderschrank stehe, sagt sie, da sparst du wieder Entscheidungsenergie. Ne? Sag ich, ja, genau. Und du? Also, aber so ist es im Endeffekt. Ne? Ich sage nicht, dass es jeder machen muss, aber ich sag bloß, das ist was mir total geholfen hat. Das ist ein Standard, den ich entwickelt habe, weil, was ist mein Ziel? Klarheit. Ich bin ein Mensch, der Klarheit will in allen Lebensbereichen. Ich versuche klar zu sprechen, ich versuche klar zu schreiben, ich versuche klar zu führen und so weiter und so fort. Und das gehört für mich halt einfach auch praktisch zu einem Lebensstandard dazu, dass ich nicht nur definiere, wie gestalte ich meinen Abend sozusagen auch, ne, sondern eben auch gestalte am Abend schon den Start in den Tag. Ne? Also das ist was total hilfreich ist. Ne?
Das ist auch der Grund übrigens, falls du es nicht wusstest, warum Steve Jobs immer Jeans und einen schwarzen Pulli angezogen hat.
Weil er
immer.
Keine Entscheidung treffen muss, was er anzieht.
Genau. Aha. Exakt. Weil er einfach sich das gespart hat. So, ja, was ziehe ich denn heute an? Sondern ich ziehe jeden Tag einen schwarzen Rollkragenpulli und eine Jeans an. Dann ist das vom Thema schon mal
vom
weg.
Tisch,
ne?
Ja.
Vom Tisch, genau.
Ja, muss man mögen.
Ja, ja, bloß so viel dazu. Der hat sich dann quasi gar nicht mehr entschieden, was, sondern das war für ihn dann so geklärt, dass er immer das Gleiche anzieht.
Ja, was natürlich auch schon eine ganz schön große Entscheidung ist im Leben, zu sagen, okay, ich schmeiß alles andere raus. Ne?
Ja. Ja, genau.
Also so weit wird es bei mir niemals gehen.
Naja, aber es zahlt auf das gleiche Prinzip ein.
Ja, ja, absolut, genau. Genau. Mhm. Ja, ja, verringere mehr oder weniger die Möglichkeiten deiner Entscheidungsoptionen. Das ist ja auch im Bereich der Kindererziehung ja auch lustig. Ne? Vorgestern sind wir hier auf Teneriffa am Tisch gesessen und neben uns auch eine Familie und waren zwei Kinder. Und das eine Kind war sehr ruhig und das andere Kind war nicht so ruhig, sagen wir es mal vorsichtig. Und dieses Kind wurde bei der Bestellung des Essens halt einfach praktisch, es war eine Art Interview. Ja, also, lieber Fabian, was möchtest du denn jetzt? Möchtest du erstmal eine Vorspeise? Möchtest du die Pancakes oder vielleicht doch lieber das Obst? Schau mal, da gibt's die Mangos, da gibt's die Ananas oder doch lieber die Erdbeeren. Oder vielleicht lieber gar kein Obst. Möchtest du ein Müsli? Schau mal, da gibt's ein Müsli. Oh, mit Ei haben sie auch was. Du liebst doch Ei. Dieses Kind ist am Ende, weil es diese Entscheidung nicht treffen kann und nicht treffen will. Das Kind ist durchgedreht. Es war ein Terrorist in diesem Café. Aber nicht, weil das Kind ein Terrorist ist, sondern weil man es einfach durch dieses Chaos von
Reiz außen, überflutet.
Genau, durch diese Entscheidungs- und durch diese Möglichkeitenüberflutung machst du Leute verrückt. Und deswegen glaube ich, Optionen in seinem Leben abzuschalten, ist ein ganz wichtiger Aspekt von innerem Frieden.
Ja, voll.
Ja,
ja, super wichtig.
Weißt du, wie sollen Gewohnheiten entstehen, wenn ich mir 7 Türen auflasse, wo ich jeden Moment sagen kann, ja, ich kann immer durch eine andere Tür gehen. Das nenne ich Abwechslung und dann auch verwechsle ich das mit Freiheit im Leben. Das ist aber keine Freiheit. Das ist die Unfreiheit im Quadrat, weil ich im Endeffekt mich die ganze Zeit abhängig mache von meinen momentanen Gefühlen und Emotionen. Ne?
Mhm.
Das ist ja interessant, dass zum Beispiel die Leute, da habe ich mich mal mit jemand ausgetauscht, der im Kloster lange gelebt hat, weil da ging es genau um dieses Thema der Gewohnheiten, weil der sagt, naja, unser Leben im Kloster ist total durchstrukturiert. Da gibt es keinen Spielraum. Da ist entschieden, 4.30 Uhr aufstehen, 5 Uhr erste Meditation oder Gebet. So, 6 Uhr Frühstück, 6.30 Uhr Gartenarbeit, 7.30 Uhr zweite Meditation. Tack, 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 also so eine Art Stundenplan wie in der Schule.
Mhm.
Und da habe ich zu dem damals auch gesagt, findest du das nicht extrem einengend? An der Stelle, dass du da praktisch ja so festgelegt bist, sozusagen, ne? Und der hat einen interessanten Punkt gebracht. Also unabhängig davon, dass das trotzdem nicht mein Lebensstil wäre. Aber der Gedanke ist spannend. Der hat halt gesagt, wenn diese Dinge in deinem Leben als Standard sozusagen definiert sind, dann hast du im Endeffekt zwar am Anfang einen Widerstand, weil es natürlich deinen Rhythmus verändert. Aber irgendwann musst du über viele Dinge des Lebens nicht mehr nachdenken. Manche Dinge sind also einfach so, wie sie sind. Die hast du definiert. Und jetzt wirst du eigentlich wirklich frei, weil auch wenn du jetzt am Abend um 21.12 Uhr noch Hunger kriegst, kannst du dir nicht die Frage stellen, stehe ich jetzt noch auf und esse ich was? Weil es gibt ab 18 Uhr nichts mehr zu essen in diesem Kloster. Es gibt auch keine Möglichkeit, was zu essen zu bekommen, außer du fliehst. Es gibt am nächsten Tag um 6 Uhr wieder Frühstück. Das heißt, deal with it, ja, lebt damit, ja, lern damit klarzukommen. Und er sagt, wenn du durch diesen Widerstand erstmal durch bist, gibt dir das die maximale Freiheit, weil du sozusagen im Rahmen dieses Konstruktes, wo viele Dinge definiert sind, plötzlich lernst damit klarzukommen. Das heißt, du löst deinen Widerstand auf. Und das ist die wahre Freiheit praktisch mit den Standards im Leben, auch mit den Äußeren, die ich mir vielleicht gar nicht selber gesetzt habe, die mir praktisch vorgegeben werden, damit einfach zu leben. Ich brauche also nichts anderes als das, was da ist. Und diese falsch verstandene Freiheit im Leben, glaube ich, ist ja, dass man sagt, es könnte auch natürlich immer anders sein. Ich muss es ja nur anders entscheiden. Mhm. Aber genau das ist das, was die Leute verrückt macht, weil sie sich eben die ganze Zeit unentscheiden und unklar sind und nie irgendwo mal eine Routine und einen Rhythmus oder ein Momentum reinkriegen, weil es immer noch eine Option gäbe. Es ist eine große Gefahr, glaube ich.
Soll ich dir mal einen Hack verraten, wie ich quasi meine Standards erstmal wirklich in die Woche unterbringe?
Na gern.
Ich habe mir erstmal die Frage gestellt, was sind denn Dinge, die ich wirklich immer machen möchte? Dazu gehören zum Beispiel Training. Dazu gehört Songwriting, dazu gehört Newsletter schreiben.
Mhm.
Ich liebe es, Newsletter zu schreiben. Das ist wie für mich jedes Mal so wie so ein kleines Buch zu schreiben, so ein Mini-Buch.
Mhm.
Und das ist für mich wichtig. Das können manche gar nicht glauben, aber es ist für mich wichtig, da einzutauchen in diese Welt des Schreibens, einfach dieses Geschichtenschreibens.
Mhm.
Das ist im Prinzip wie Songwriting, nur halt quasi als Text sozusagen. Ne?
Ja, ich gut verstehen. Ne?
Dann ist für mich wichtig, Podcast aufzunehmen. Das sind Standards, die mache ich jede Woche, immer wieder. Dann ist für mich wichtig, mich um Finanzen zu kümmern. So ein Happy Money Zeitfenster.
Mhm.
Und das lege ich mir einfach wirklich als 60 bis 90 Minuten Blöcke in meine Woche. Heißt quasi, ich gucke mir schon meine nächste Woche an und trage das in den Kalender. Also zum Beispiel, dass ich jetzt heute vor unserem Soul Talk, dass ich da ins Training gehe, das steht da schon seitdem wir den Soul Talk ausgemacht haben.
Ja.
Habe ich dann das da rumgelegt, weil ich wusste, das ist ein Standard, das möchte ich einfach unterbringen in der Woche. Okay, dann lege ich es vor den Soul Talk. Und das definiert dann auch wieder, wann ich aufstehe, wie viel vorher ich aufstehe, was ich davor esse, so nach dem Motto, ne? Weil ich mich dafür entschieden habe, diesen Standard davor reinzusetzen. Mhm. Ich könnte auch sagen, ja, keine Ahnung, kann ich irgendwann anders machen? Nein, ich plane das. Das ist für mich so wichtig, dass ich das plane.
Ja.
Auch wenn es eine Freizeitaktivität eigentlich ist. Ich plane das. Ich überlasse das nicht dem Zufall, dass irgendwann sich das schon ergeben wird, dass ich dafür irgendwann vielleicht Zeit haben könnte. Aber dann kommt es auch wieder darauf an, ob ich darauf Bock habe, wenn das Zeitfenster aufgehen würde. Und das überlasse ich nicht dem Zufall. Auf gar keinen Fall. Mhm. Weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wenn ich meinen Kalender aufmache und es steht da drin, ist das plötzlich richtig ernsthafter Shit.
Ja.
So, ah, okay, krass, ist wichtig anscheinend. Das, ja. Das hätte ich da nicht reingeschrieben.
Ja, Verbindlichkeit.
Mhm. Verbindlichkeit, genau, mhm. Sich selbst gegenüber. Und ich gehe dann am Abend ins Bett und habe diese Gewohnheit quasi als Anker und rechne dann quasi, okay, wann stehe ich den Wecker auf so und so viel Uhr? Ich stehe nicht immer gleich auf, muss ich sagen. Mein Wecker klingelt jetzt nicht jeden Tag. Ich weiß, das wäre vielleicht besser, so Ronaldo-mäßig immer um 6 aufzustehen. Aber das mache ich jetzt nicht. Mhm. Sondern ich gucke einfach, wann habe ich noch genug Luft, sodass ich eine Stunde vor dem ersten Event habe. Und wenn das Event Training ist, okay, nehmen wir an, ich gehe um 8:30 ins Training, dann möchte ich 7:30 auf jeden Fall eine Stunde haben, bevor ich das erste Event starte. Um eben das zu machen, was die anderen Standards wieder sind.
Mhm.
Ne? Heißt, sich kurz durchzustretchen, TM zu machen, sich mit gutem Wasser zu versorgen. Es braucht ja auch irgendwie immer eine gewisse Zeit. Und das habe ich für mich als neue Gewohnheit gemacht, die Gewohnheiten sozusagen wirklich zu terminieren.
Ja, kann ich voll unterstützen, mache ich tatsächlich auch so. Und es macht echt einen krassen Unterschied, ne? Weil nimm so ein Beispiel, Tennis spielen. Okay, angenommen, man würde definieren, einmal in der Woche Tennis oder was auch immer für einen Sport. So, und wenn ich jetzt sage, okay, jeden Mittwoch um 17 bis 18 Uhr spiele ich zum Beispiel Tennis, dann steht das halt fest im Kalender. Wenn ich jetzt aber sagen würde, ich möchte jede Woche auch schaffen, einmal Tennis zu spielen. Ich lege das aber nicht fest. Und dann fragt mich heute jemand, du, ich müsste mal was von dir wissen, lass uns mal doch telefonieren miteinander. Hast du nächste Woche Zeit? Ja, geht Mittwoch bei dir? Ja. In der zweiten Variante sage ich jetzt keine Einschränkung. Bei der ersten Variante, wenn das definiert ist, sage ich, ja gerne, lass es uns am besten vormittags machen, weil nachmittags spiele ich schon ab 17 Uhr Tennis oder halt bis spätestens 16 Uhr, weil ich muss dann los zum Training. Und das ist genau der Punkt, dass ich praktisch von meiner 100% Verfügbarkeit ja praktisch schon 10-20% wegbuche für mich, nur für mich.
Genau, ganz genau.
Ja, nach dem alten Eisenhower-Prinzip der Tätigkeiten werden ja da in, oder Aufgaben werden ja in dringend und wichtig unterschieden. Und diese Dinge, die halt sehr wichtig sind, aber nicht so dringend, die sind eher meistens für uns. Die Dinge, die sehr dringend sind, aber manchmal nicht so wichtig, sind meistens für die anderen. Ne? Da haben wir irgendwelche Erwartungen zu erfüllen, Deadlines und so weiter und so fort. Und genau die gehören in den Kalender. Ja? Das ist eine super, super Technik, finde ich auch. Ja.
Ja, voll. Und es macht dann auch richtig Spaß.
Mhm.
Wichtig ist nur, das habe ich für mich gelernt, nicht zu viele Gewohnheiten in einen Tag zu packen, weil dann wird es plötzlich zu so einem Gewohnheitsstress.
Mhm.
Oh, das muss ich auch noch machen. Oh, es steht auch bei, jetzt bin ich schon im Verzug mit der Meditation. Sondern eher so, für mich sind immer so Blöcke von 60 bis 90 Minuten sind für mich immer gut, weil dann blockt das schon mal ganz schön viel und dann kann man da quasi in diesem Zeitfenster auch mal so ein bisschen variieren, sage ich mal. Wenn ich sage, ich kümmere mich am Morgen in die erste Stunde um meine Routine, dann hat man da auch noch ein bisschen Puffer drin.
Mhm.
Also für mich ist es wichtig, da immer auch Lücken und Pausen zu lassen, weil vielleicht kennst du dieses Tetris, ne, dieses Kalender-Tetris,
ja, genau.
Ne, wo quasi keine Lücke irgendwo zwischendrin ist. Das hat noch nie funktioniert bei mir.
Ja, genau. Tetris, genau. Da habe ich vielleicht eine richtig schöne, krasse Frage irgendwie auch jetzt für unsere, wie sagt man, Hörende. Hörerinnen und Hörer. Naja, Hörende. Genau. Man kann sich mal die Frage stellen, was würden denn die Menschen in deinem Umfeld über dich denken, wenn sie nicht hören könnten, was du sagst, sondern nur beobachten könnten, was du tust.
Hm.
Das ist, finde ich mal, echt ein wichtiger Ansatz, ne? Also wie würden, weil die Leute bewerten uns ja viel auch nach dem, sozusagen, was wir erzählen, wie wir sein möchten, was wir noch tun möchten, was wir bald mal tun werden, was wir uns jetzt mal vorgenommen haben und so weiter, ne? Und wenn das mal alles wegfällt, unsere ganze Show, sozusagen, muss man alles noch sagen, wenn wir uns da nicht mit fremden, illusionären Federn schmücken, wenn die Leute nur beobachten könnten, wie wir tatsächlich leben, was würden die Leute über uns denken? Weil wir weichen es auf durch das, dass wir sagen, ja, okay, momentan ist gerade nicht so, aber ich werde jetzt in den nächsten Wochen mal das und das und das machen. Und somit zeigen wir einen guten Willen, eine gute Absicht und das verändert unser Bild nach außen sozusagen, ne? Mir geht es nicht darum, dass das Image nach außen jetzt so wichtig ist, aber es ist spannend, sozusagen mal diesen Selbstbetrug mal zu entlarven, dass man sagt, naja, ich erzähle es eigentlich nicht nur den anderen. Ich erzähle es eigentlich auch mir selber. Ne?
Ja,
Und
genau.
manchmal ist das, ich werde jetzt das, ich werde jetzt das, ich werde jetzt das machen, oft für den Menschen auch eine Selbstsuggestion, um eigentlich von dem abzulenken, wie sie tatsächlich leben, sozusagen. Ne? Ja.
Ja, spannend. Ich glaube, das darf einfach auch eine schöne Erinnerung sein, dass man auch wirklich nochmal drüber nachdenkt, gerne auch handschriftlich. Ich finde es dann auch immer cool, handschriftlich wirklich aufzuschreiben, was möchte ich in meinem Leben wirklich als Standard etablieren, was mir vielleicht auch fehlt. Was fehlt mir denn? Ich kenne viele Menschen, die, ja, ich würde ja voll gern das und das noch mehr machen. Ich würde ja voll gern mehr Musik machen. Aber dafür müsste ich erstmal ein Instrument lernen. Aber das werde ich wahrscheinlich in meinem Alter jetzt auch nicht mehr schaffen. Ja, es gäbe ja die Möglichkeit, na, alleine durch Tutorials oder wie auch immer, sich einen neuen Standard zu setzen, einmal in der Woche für 45 Minuten zum Beispiel an irgendein Instrument hinzusetzen. Na, wenn ich das möchte, dass das mein neuer Standard wird, dann muss ich dafür sorgen, dass der auch wirklich Platz in meinem Leben hat.
Ja, mein Tipp wäre dazu, terminiere dein Möchten. Also wenn du sagst, ja, Adrian hat völlig recht, ja, müsste man sich echt mal aufschreiben. Ne? Okay, also du möchtest dir es aufschreiben. Ja, möchte ich. Okay, nimm deinen Kalender und schreib's rein. Wann wirst du das tun? Und wenn du praktisch das Möchten, Stichwort Gewohnheitskupplung, wenn du das Möchten mit einem Termin versiehst, wird es verbindlicher an der Stelle auch. Ne? Das könnte eine schöne Gewohnheit sein, zum Beispiel.
Ja, voll gut. Mega. Ja, ich finde das auch sehr, sehr, ja, immer wieder cool, da auch selbst drüber zu sprechen, weil ich finde, da lernt man auch noch mal mehr über sich selbst. Wie ist es denn eigentlich so mit den eigenen Gewohnheiten so, ne?
Ja, absolut. Absolut. Ja, und da ist man ja nie fertig in dem Sinne, ne? Also,
Ist
weil,
man
wie
nicht.
gesagt, es gibt ja die alten Strukturen ja trotzdem noch, ne?
Genau.
In der Phase, wo es sehr hektisch wird, merke ich schon auch, dass die Tendenz zum Beispiel wieder da ist, wieder schneller aufs Handy zu schauen und zu reagieren. Oder mal am Tisch zu sitzen mit zwei Leuten und ich bin tatsächlich irgendwie dann 10 Minuten irgendwie dabei, eine Nachricht zu beantworten. Total uncool, ne? Ja, aber jetzt gerade in dem Moment ist es wichtig. Ja, genau. Jeder hat einen Chef im Leben, ne?
Ja, voll. Boah, also für mich war das echt auch wieder sehr inspirierend. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man sich in regelmäßigen Abständen seiner Gewohnheiten bewusst wird und vor allem auch welche, die dem Lebensglück, dem eigenen, wie man es selbst definiert, entweder wirklich im Wege stehen oder zuträglich sind. Ich glaube, das ist, und ich finde es auch wichtig, dass man sich da nicht überfrachtet. Ach, jetzt brauche ich erstmal eine Morgenroutine, dann brauche ich jetzt noch das und dann brauche ich einen neuen Standard hier, sondern wirklich mit so kleinen Dingen anfängt.
Genau, absolut, genau. Wenige Standards, aber
Genau.
wirklich mal Standards sozusagen. Ne? Mal
Ja,
ein
also ich.
Standard. Was ist der erste Standard, den du jetzt in dein Leben einführst, in diesem Monat? Ne?
Ja, voll. Wenn ich ehrlich bin, als ich diesen Ablaufplan von Cristiano Ronaldos Tag gesehen habe, da waren nicht viele Tätigkeiten, sondern das waren 4 Dinge oder sowas und die macht er halt immer wieder, die ganze Zeit. Essen, schlafen, Training und relaxen oder
Genau.
so oder Freunde treffen oder was weiß ich. Das macht er halt immer wieder, sogar am Tag wiederholt er das quasi, ne? Also das sind nicht immer, der macht nicht 1000 Dinge, sondern macht 4 Dinge immer wieder.
Ja, genau.
Und na, ich habe nicht das Gefühl, dass sein Leben jetzt total öde ist. Ne?
So ist es. Ja, so ist es. Das ist ja genau der Punkt, dass ein erfülltes Leben eben nicht dadurch entsteht, dass man alles tun könnte, was man will, sondern dass man wenige Dinge tut und gar nicht so viel braucht, damit man erfüllt ist sozusagen. Man muss gar nicht so viele Dinge tun.
Genau, und wenn es der Walk draußen ist, wenn man sagt so, ich möchte heute in die Natur gehen oder Natur ist, soll mein Standard sein, ne? Dass ich in den Wald gehe oder wenn ich die Möglichkeit habe, dann darf das auch im Kalender stehen, Waldspaziergang, so ist Walking es. Meditation oder was weiß ich, ne? Das darf einfach da drin stehen dann, weil das ist wie mit dem Urlaub, sage ich mal, ne? Auch wenn wir beide jetzt Urlaub, glaube ich, anders verstehen, aber es gibt Unternehmer, die sehr erfolgreich sind. Das Erste, was sie im Jahr machen, ist, ihre Urlaubswochen wegzublocken, weil sie wissen, dass das ganze Jahr eh zugeschissen wird mit Sachen und dass es quasi am Ende nicht dem Zufall überlassen werden darf, ob sie in den Urlaub kommen oder nicht, weil sie wissen, wie wichtig das für das Unternehmen ist, dass sie auch mal relaxen. Klar. Deswegen ist das Erste, was sie festlegen am Anfang des Jahres.
Die Highlights, die wirklich wichtigen Dinge werden sowieso immer früh festgelegt. Also zum Beispiel, ne, im unternehmerischen Kontext Mitarbeiter-Kickoff, Vertriebsmeeting, Kundenevent, Inventur, dieses, jenes. Ne? Also die wichtigen Dinge terminieren wir immer. Das Problem ist, dass wir uns oft selber nicht wichtig genug sind und uns deswegen in dieser Terminplanung hinten anstellen. Wenn ich noch Zeit habe, dann mache ich das auch noch.
Ja, genau.
War ein cooler Talk, auf alle Fälle.
Ja, fand ich auch. Einfach mal wieder ein bisschen bewussteres Feld geöffnet, oder?
Absolut. Ich freue mich auf den nächsten.
Ich mich auch, mein Lieber.
Eine schöne Zeit.
Dir auch, bis dann. Wir sehen uns ja sogar.
Ja, wir sehen uns in Kürze. Den Riffen.
Ja, freue ich mich.
Guten Flug.
Danke, bis bald.
Bis dann. Ciao.
Hey, Mother Nature, you're so wonderful.